Der läuft in der Spätvorstellung ein anderer Film als heute früh. Wir hatten heute Morgen einen besonderen Gottesdienst. Wir haben Kindersegnung gefeiert und wir hatten eine Premiere. So, es lohnt sich auch, diese CD sich zu holen. Die Eva, unsere Leiterin vom Kinderdienst, hat ihre erste Predigt hier bei uns großen gehalten. Und das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben eben gesungen, ich weiß gar nicht mehr, ich singe das Lied, wenn ich es privat singe, lieber auf Englisch, komm so, zu Gott, so wie du bist, heißt es im englischen Text. Ich habe das Deutsche jetzt gerade, der Film ist jetzt nicht gerade abrufbar. Und als ich das so gesungen habe oder gehört habe eben, habe ich gedacht, genau, das ist das richtige Gebet für heute Mittag. Zum einen ist es total gut, dass wir zu Gott so kommen können, wie wir sind. Just as you are, wie die Engländer sagen. Aber das noch Bessere ist, oder das zweite Gute, recht schwierig gegeneinander abzuwägen, ist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir jetzt gerade sind. Und für beides bin ich Gott total dankbar, dass er mich jetzt nimmt, mit all dem, was ist und was nicht ist und was noch werden muss, aber dass er auch sagt, komm Iris, wachs noch ein Stück, lern noch was, veränder da noch was und geh weiter auf dem Weg mit mir. So, beides ist gut. Seid ihr bereit, Gott für beides dankbar zu sein heute Mittag? Ich komme so, wie ich bin, aber wir singen nicht, wie wir, früher gab es diese Werbung da von dem fettreduzierten Zeug. Ich will so bleiben, wie ich bin. Also ich will das nicht. Ich freue mich, wenn Gott mich und uns weiterentwickelt und wir gemeinsam wachsen als Gemeinde, auch miteinander. So habe ich mich gefragt, okay Gott, die zweite Predigt, die kann ja dann nicht über die Offenbarung laufen, weil das läuft ja dann an einem anderen Sonntag im Doppelmodus. Und habe ich gebetet und habe gesagt, ja, über was reden wir denn? Und ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. So heißt meine Predigt, mein Freund der Heilige Geist. Ja, eigentlich haben wir Schichtwechsel gerade gemacht. Papa, wo ist Papa? Okay. So, ich möchte mir mit euch die Frage stellen, wie stehe ich zum Heiligen Geist, welche Beziehung habe ich zum Heiligen Geist und was möchte Gott vielleicht, dass ich verändere oder weiterentwickle. Ich habe eine schöne, anschauliche Darstellung gefunden für das Thema Heiliger Geist, das möchte ich euch vorlesen. Es ist überschrieben mit unsichtbare Kraft. Wenn beim Werkeln die Kiste mit Nägeln umfällt, und die vielen kleinen und großen Nägel im Sand liegen, wie soll man sie alle einzeln auflesen und zusammenbekommen? Man nimmt einen starken Magnet, hey, fährt einige Male darüber und schon sind die Nägel wieder beisammen. Der Dreck fällt runter und leicht kann man die Nägel wieder in die Kiste einsortieren. Man sieht dem Magneten nicht an, welch starke Kraft in ihm steckt. Und doch sind die Kräfte wirksam und stark. Gottes Geist ist eine solche Kraft, mit der Gott über diese Welt und unser Leben fährt. Damals zu Pfingsten tat es Gott und dann immer wieder. Gottes Kraft und seine Liebe heben den Menschen aus dem Staub des Irdischen heraus. Sie werden durch seine Güte angezogen und zur Gemeinde dazugefügt. Gottes Geist sucht uns, hebt uns aus dem Staub der Not und bringt uns hoch und zur Erlösung. Verlorene werden durch Gottes Geist aufgelesen und eingesammelt und es bildet sich seine Gemeinde. Das ist aus einem Geschichtenbuch von Axel Kühner, vielleicht kennt ihr das, Eine gute Minute. Das ist eine sehr schöne Sammlung und mir gefällt das Bild, was er hier gebraucht für den Heiligen Geist. Dinge, die man nicht sieht und die doch eine Kraft haben. Die Bibel vergleicht den Heiligen Geist ja auch gerne mit einem Wind. Wir hatten ja neulich einen Sturm, weiß nicht, ob der bei euch, wo ihr wohnt, war der wahrscheinlich auch, so weit weg, vermute ich, seid ihr nicht. Und bei uns war der auch, der hat uns die Satellitenschüssel auf dem Dach verdreht und die Bäume haben so hin und her gewankt. Und als ich mit den Hunden spazieren war, das war ganz schön unangenehm. Dann habe ich mich rumgedreht, so gegen den Wind, damit ich überhaupt noch richtig Luft holen konnte und dachte wieder einmal mehr, boah, was für eine Power dahinter steckt. Du siehst nichts. Das Einzige, was du siehst, sind die Auswirkungen auf die anderen lebendigen Sachen oder auch toten Sachen. Auf die Bäume zum Beispiel, die sich bewegen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Wir sehen ihn nicht mit unseren physischen Augen und doch spüren wir seine Auswirkungen in unserem Leben und in dem Leben von Leuten um uns herum. Und das, ja, ist seine Art. Jesus hat einiges uns gesagt über den Heiligen Geist. Und ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Wenn dem so ist, schlagt doch mit mir mal auf das Johannesevangelium im 16. Kapitel. Johannes 16, und wir schauen mal rein in Vers 7. Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern und er kündigt seinen Abschied an. Und das ist ja so eine traurige Stimmung einfach. Nach dieser Zeit, nach dieser ja, Gemeinschaft, die sie hatten mit Jesus, sagt er, ich gehe weg. Und sie sind traurig. Aber Jesus sagt ihnen in Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, bezüglich der Sünde und bezüglich der Gerechtigkeit und bezüglich des Gerichts. Bezüglich der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, bezüglich der Gerechtigkeit aber, dass ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, bezüglich des Gerichts aber, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Dann aber, wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch auf dem Weg in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern was immer er hört, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er aus dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus sagt, hey, ihr seid zwar jetzt traurig, aber es ist viel besser, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, kann der Heilige Geist zu euch kommen. Ich habe euch aus der Übersetzung von Manfred Roth gelesen, diese Übersetzung des Neuen Testamentes, und mir gefällt auch, was er erklärt. Nämlich er erklärt diese drei Wirkungen des Heiligen Geistes, die uns Jesus hier in diesem Abschnitt vor Augen führt. Das ist Vers 8, da steht, der Heilige Geist wird die Welt überführen bezüglich der Sünde. Er wird überführen bezüglich der Gerechtigkeit und drittens überführen bezüglich des Gerichts. In Vers 9 erläutert er diese drei Begriffe selbst noch Jesus und sagt, die Sünde, die er meint, ist die ultimative Sünde, die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Der zweite Punkt, die Gerechtigkeit, die darin besteht oder dadurch bewirkt wird, dass er zum Vater geht. Und das Gericht, da denkt er, als er das sagt, daran, dass der Herrscher dieser Welt, und damit ist der Teufel gemeint, der Feind Gottes, der in den Lüften herrscht, so wie es an anderer Stelle heißt, dass er gerichtet, verurteilt, ja, fertig gemacht ist. Wie auch immer. Manfred Roth schreibt, diese Gerechtigkeit, von der der Heilige Geist die Menschen überzeugen will, ist die, dass Jesus zum Vater gegangen ist, um die Gläubigen zu rechtfertigen, um eine gültige Gerechtigkeit für sie zu erlangen. Das heißt, er kehrt nach getanem Werk an den Ursprung dieses Planes der Erlösung zurück. Er kehrt zum Vater zurück. Er hat in seinem Tod die Strafe für unsere Schuld getragen, hat den Tod überwunden, ist auferstanden, zurückgefahren zum Vater in den Himmel und sagt, jetzt ist es wirklich definitiv vollbracht. Das ist so der Schlusspunkt und die Gerechtigkeit ist besiegelt. Sie ist verfügbar für alle, die an Jesus glauben. Und der letzte Punkt, dieses Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Das Gericht, das der Heilige Geist uns Gläubigen erklären will, ist eben nicht ein Gericht oder eine Beurteilung in Bezug auf uns selbst. Ja, das ist ein anderes Thema. Wir werden Gott Rechenschaft geben für unser Leben, aber das ist nicht hier gemeint. Sondern gemeint ist hier, dass der Teufel jetzt schon bereits verurteilt und gerichtet ist, mit der Konsequenz, dass du und ich, wenn wir gläubige Christen sind, über ihn herrschen. Amen. Wir haben Autorität als Gläubige bekommen. Jesus sagt in Lukas 10, dass wir Macht haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird uns schaden. Und das klingt hier mit, wenn Jesus sagt, das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist erinnert dich, lieber Christ, liebe Christin, an deine Vollmacht. Er sagt dir, hey, steh mal auf. Mach hier nicht das Opfer, sondern steh auf, pack die Dinge an, geh damit um und nimm deine Autorität in Anspruch. Wenn wir an Beziehungen denken, dann müssen wir vor allen Dingen an Haltungen denken. Die Bibel sagt zum Beispiel über Salomo in 1. Könige 3,3, im Punkt seiner Beziehung zu Gott, Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Das heißt, seine Haltung der Liebe hatte eine Konsequenz in seinem Verhalten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal jemanden nicht leiden können. Manchmal hat man so früher, bevor wir uns bekleidet haben, in der Verwandtschaft vielleicht irgend so eine Tante oder weiß ich nicht, habt ihr alle nicht gehabt, aber mir ist sowas schon passiert, dass es Menschen gab, wo es einfach schwierig war. Und vielleicht hast du so eine Aussage, ich kann die Tante Eulalia einfach nicht leiden und darum esse ich von der ihrem Kuchen nie ein Stück oder so. Keine Ahnung. Also die Haltung zu dieser Person bewirkt ein Verhalten. Und die Frage mit den menschlichen Beziehungen ist spannend und wichtig und gut. Aber die Frage heute Nachmittag ist die, wie ist deine Haltung zum Heiligen Geist? Und da gibt's ja in der Christenheit eine ganz große Bandbreite, auch von Überzeugungen. Wer ist denn der Heilige Geist? Braucht man den überhaupt? Darf man mit dem überhaupt reden? Ist das überhaupt legitim? Sind die Gaben des Heiligen Geistes für heute? Oder hat das alles mit den Aposteln aufgehört? Die Bandbreite ist groß. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in die Bibel gucken und dass wir ganz persönlich prüfen, bewegen. Was sagt denn das Wort? Wer ist der Heilige Geist? Für was ist denn der zuständig? Und was, ja, erwartet er von mir? Was erwartet Gott von mir? Hier an dieser Stelle in Johannes 16, da verspricht Jesus, dass er einen anderen Beistand, so ist es hier übersetzt, schickt. Das griechische Wort, vielleicht habt ihr es schon gehört, an dieser Stelle heißt Parakletos. Und dieses Wort bezeichnet jemanden, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Zum Beispiel jemand wie ein juristischer Berater, ein Fürsprecher, ein Mittler, ein Anwalt. Jemand, der für einen anderen eintritt. Ich habe diese Erfahrung mal gemacht. Wir hatten mal einen Mietrechtsstreit als Gemeinde und das fiel dann in meinen Verantwortungsbereich. Und ich habe mit Gerichtsverfahren keine Erfahrung gehabt, so persönlich. Ich habe mal Leute begleitet, die sich in Sachen reingeritten haben, sich bekehrt haben und dann bestimmte Dinge durchmachen mussten. Das kannte ich schon, aber so richtig selber irgendwie hatte ich da nichts mit zu tun. Und ich habe in der Begleitung durch diesen Anwalt, den wir dann brauchten, die Erfahrung gemacht, der macht für mich die Sachen. Und es gab Termine, da musste ich gar nicht mitfahren, um als Repräsentant der Gemeinde da aufzutreten. Dann hat er gesagt, Frau Trümper, Sie haben doch wohl noch was Besseres zu tun und Ihre Zeit ist kostbar. Machen Sie mal, bleiben Sie mal zu Hause, ich gehe dahin. Das war für mich neu, das musste ich lernen. Und das war eine super Erfahrung. Und ich kann mich lebhaft erinnern, nach einem Telefonat mit unserem Rechtsbeistand saß ich im Büro auf unserer blauen Couch, guckte so rüber, da steht so ein Aquarium für die, die da noch nie waren, zu den Fischen und dachte, cool, der die gemacht hat, mein Gott, der mich gemacht hat, der sagt ja, er ist mein Beistand. Und jetzt habe ich gerade erlebt, wie das so ganz praktisch sich anfühlen kann, wenn man sich zur Wehr setzen muss, wenn da was passiert, da gibt's einen Streit und Gott sagt, hey, bleib mal locker, du kannst sogar zu Hause bleiben und er streitet da für mich. Das ist eine schöne Erfahrung, ja, auch wenn man als Single-Mama da ist. Da ist kein Mann, der da so vielleicht irgendwie noch, den man noch so vorschieben kann. Gott streitet für euch, aber auch für uns anderen in unseren Situationen, in denen wir sind. Und der Heilige Geist ist so ein Anwalt, ist einer, der sich einfach kümmert, dem wir vertrauen dürfen und wo wir auch mal die Kontrolle abgeben dürfen und sagen, okay, weiß ich nicht, wie das jetzt geht, aber ich vertraue dir. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Um das jetzt mal so zu sagen in dieser Formulierung, und niemand sonst, kein Mensch, sondern das ist der Heilige Geist. Und er lebt in all den Menschen, die gläubig geworden sind. Viele Bibelstellen bezeugen ihn, zu viele, um sie alle zu nennen. Römer 8 ist eine wichtige, wo die Bibel sagt, dass der Heilige Geist was macht? Er bezeugt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Das heißt, wenn du gläubig bist, wenn Jesus Christus in deinem Leben die zentrale Person ist, wenn du ihn angenommen hast, dann weißt du das in dir. Dann weißt du, wenn du stirbst, wo du hinkommst. Dann hast du diese Furcht nicht mehr. Du bist sicher. Der Bernd hat vorhin im Gottesdienst was erwähnt, was in dem Zusammenhang wichtig ist. So irgendwo zwischendurch kam das, fand ich ganz witzig. Er hat gesagt, was sind denn wir? Wir sind nicht in erster Linie Fleisch, Körper. Wir sind Geist, so sagt es die Bibel. Wir leben in einem Körper und haben eine Seele. Aber wir sind geschaffen nach Gottes Bild. Und ein Teil davon ist die Tatsache, dass wir Geistwesen sind. Dass das, was sichtbar ist, was vergänglich ist, was anfassbar ist, nicht das Letzte ist. Das tröstet uns manchmal, wenn wir vielleicht nicht zufrieden sind mit dem, was sichtbar ist. Wie auch immer. Jedenfalls ist es ein vergängliches Teil. Ja, und die Zahl 3, die lässt uns ja nicht mehr los, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. 3 und doch einer. Menschen aus anderen Religionen verstehen das oft nicht. Ein Moslem, für den ist das Gotteslästerung, dass Gott einen Sohn hat und so. Das ist für die eine ganz andere Welt. Und für uns ist es etwas ja ganz Nahes, ganz Selbstverständliches. Jesus hat gesagt in Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat sich dem Willen des Vaters unterordnet. Und das Schöne ist, diese Dreieinigkeit zu sehen. Wenn ich Jesus mir angucke, gerade im Johannesevangelium, der erzählt, der labert mir die Ohren voll von dem Vater. Der Vater, ich will euch zum Vater führen, mein Vater. Der Vater liebt euch, der Vater will eure Gebete erhören. Ihr seid mit dem Vater versöhnt. Der redet nur vom Vater, der ist, ja, begeistert. Und der Heilige Geist, was macht der? Der verherrlicht den Sohn, haben wir gelesen. Er verweist auf Jesus. Und das ist eine ganz starke Kraft. Johannes der Täufer hat Jesus angekündigt als den Täufer im Heiligen Geist. In Markus 1,8 sagt er, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und Matthäus setzt noch einen drauf, im Matthäusevangelium 3,11 heißt es mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und das haben wir gesehen, das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, da sagt die Bibel, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Auch hier ist die Bandbreite an christlichen Lehrmeinungen groß. Aber wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, finden wir, dass es in dieser Form zwar einmalig war, dass der Heilige Geist kam, aber dass die Erfüllung, die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist, immer wieder geschah. Mit und ohne Handauflegung zu den verschiedensten Personen, zu Juden und Heiden ist sie gekommen. Und Gott möchte jeden seiner Nachfolger damit ausstatten. Schon im Alten Testament beim Propheten Joel, was von Petrus in seiner Pfingstpredigt ja zitiert wird, heißt es Joel 3, 1, 2, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mit den Ältesten und den Jüngsten. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich dreimal etwas geträumt, was dann genau auch passiert ist. Eine bisschen größere Sache und zwei kleinere Dinge, dann habe ich jetzt gehört schon zu den Alten, weil Joel sagt ja, die Alten werden Träume haben, aber habe ich mich dann irgendwie mit abgefunden. Wie auch immer, der Geist Gottes tut übernatürliche Dinge, er offenbart Dinge übernatürlich. Und er will das über Männer und Frauen ausgießen und uns beschenken. Ich habe mir Gedanken gemacht, was hilft uns noch, den Heiligen Geist kennenzulernen? Was hilft uns noch, die Person des Heiligen Geistes? Er ist nicht irgendwas Diffuses, er ist die dritte Person der Gottheit. Er ist hier, er ist jetzt in diesem Gottesdienstraum, er lebt in dir, wenn du Christ bist. Was macht ihn noch aus? Was sagt mir die Bibel über seinen Charakter? Was sagt mir die Bibel über seinen Auftrag? Und ich habe jetzt mal eine Liste zusammengestellt, die bestimmt nicht vollständig ist, aber die doch schon einiges erwähnt. Der Heilige Geist lässt eine Eselin reden. Das ist doch auch wieder so tröstlich wie die Aussage am Anfang, Gott nimmt uns, wie wir sind. In der Leiterschule haben wir über Maultiercharaktereigenschaften gesprochen vor kurzem. Das ist ein spannendes Thema. Also er kann wirklich selbst ein Tier gebrauchen. Wir sehen, der Heilige Geist in Apostelgeschichte 4 hatte ein Erdbeben ausgelöst, nachdem die ganz heftig gebetet haben. Der Heilige Geist ist der, der befähigt zu predigen. Zum Beispiel Petrus in Apostelgeschichte 4 oder auch in Apostelgeschichte 10, was Marian eben angesprochen und vorgelesen hat. Der Heilige Geist hat den Philippus entrückt. Er hat ihn von einem Platz schubs an anderen gestellt, also auch physische Dinge getan. Der Heilige Geist, so sagt die Bibel, stärkt unseren inneren Menschen. Er sagt uns, das habe ich eben schon erwähnt aus Römer 8, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Jesus Herr nennen. Der Heilige Geist arbeitet an uns, so wir ihn denn lassen. Er bringt unsere Heiligung hervor, sodass wir durch ihn die Werke des Fleisches töten. Der Heilige Geist, haben wir gerade auch gelesen, bewirkt die Geistestaufe, die das erste Mal am Pfingsten geschah. Der Heilige Geist hilft uns, die Dinge kennenzulernen, die Gott uns geschenkt hat. Ich habe zu jedem mindestens eine Bibelstelle. Wenn du sie willst, melde dich nach dem Gottesdienst. Der Heilige Geist macht uns zu Zeugen Jesu. Er ist nicht ein Selbstzweck. Es ist wunderbar, Dinge mit dem Heiligen Geist zu erleben. Es ist auch schön, wenn wir eine emotionale Erfahrung damit verbinden oder vielleicht mal eine Gänsehaut bekommen oder im Geist fallen, lachen, weinen. Das ist in Ordnung. Aber es ist nicht das Ultimative. Es ist nicht, das muss es nicht sein. Wir dürfen nicht uns verkrampft festhalten an solchen äußerlichen Merkmalen, spürbaren Dingen. Das ist schön, wenn sie geschehen, aber wir dürfen uns nicht verkrampfen und sagen, weil ich das nicht erlebe, habe ich den Heiligen Geist nicht erlebt. Das ist Quatsch, das ist nicht wahr. Sondern der Heilige Geist ist einer, der uns verändert, der uns befähigt. Er ist da, Apostelgeschichte 1,8 war das, was ich eben gemeint habe. Er macht uns zu Zeugen Jesu, der uns mutig macht, der uns diese Kühnheit gibt, der uns die Angst wegnimmt vor anderen Menschen, um ihnen zu sagen, wer Gott ist und dass sie Gott brauchen. Er ist, ja, unser Ausrüster, der uns bevollmächtigt. Jesus hat gesagt, wenn wir mal wegen unseres Glaubens verfolgt oder bedrängt werden, dann macht der Heilige Geist was? Er gibt uns richtig schlaue Antworten. Wenn du da stehst, wenn sie dich vor einen hohen Ratsherrn in die Synagoge oder so, sagt Jesus, dann wird er euch sagen, was ihr antworten sollt. Das finde ich sehr tröstlich. Heißt nicht, dass du heute aufhören kannst, in deine Bibel reinzuschauen und du denkst, naja, der Heilige Geist erinnert mich ja nur dran. Das Programm ist ja jetzt quasi automatisch abgedatet in meiner inneren Festplatte. So ist das auch nicht. Aber er steht uns bei und er gibt uns Weisheit, wo sie uns natürlicherweise fehlt. Und der Heilige Geist, hast du das schon gewusst? Die sage ich mal dazu, Römer 8, Vers 11. Der Heilige Geist ist der, der deine Einzelteile wieder einsammelt und dich auferweckt am jüngsten Tag. So fern wir denn gestorben sind, bevor Jesus das zweite Mal wiederkommt. Der Heilige Geist ist der, der uns wieder auferweckt, der uns hineinführt, der uns verwandelt, der unseren Leib, diesen vergänglichen Leib, in einen Herrlichkeitsleib verwandelt und uns mit Gott zusammenbringt. Hast du das schon richtig realisiert? So, lies mal Römer 8. Was macht der Heilige Geist noch? Er gibt Freude. Heute Morgen habe ich erzählt, ich war ja eigentlich heute Morgen auch dran mit Predigen, als ich in der Gottesdienstvorbereitung saß, dachte ich, na Kindersegnung, da kannst du nichts über die Offenbarung sagen, das musst du irgendwie splitten. das geht nicht. Wehe dir, wenn du, und dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen und dann segnen wir da so ein Baby, das ist irgendwie doof, habe ich gedacht. Und während ich da so drüber nachsann, betete, fiel mir die Eva ein. Und ich dachte, wo kommt denn die jetzt her? Und dann hatte ich plötzlich diesen Gedanken und hatte eine große innere Freude, Eva zu fragen, ob sie nicht eine kurze Andacht hält bei der Kindersegnung. Ja, dachte ich, klar, es passt, die Eva, Kinderdienst, Kinder, die Eva hat immer was zu sagen zu Kindern und überhaupt, dann rufe ich die doch mal an, habe sie angerufen. Und Eva hatte die gleiche Freude in sich und sagte, ja, das ist 10 Minuten, das, ich überleg's mir nochmal genau, mach mir nochmal Gedanken, rufe ich dich an. Und dann sage ich dir definitiv, aber ich freue mich jetzt schon so ein bisschen, sagte sie auch. So haben wir uns beide dann jeder für sich alleine weitergefreut, haben dann wieder ein paar Tage später telefoniert und sie sagte, du, Iris, eigentlich, ich habe mal so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, könnt auch eine halbe Stunde was sagen. Oh, habe ich gedacht, gut, dann machst du die Predigt. So, ich habe mich richtig durch Freude geleitet gefühlt und das war eine schöne Erfahrung für uns beide, weil sie sagte mir dann am Telefon, hättest du mich gleich gefragt, willst nicht predigen, hätte ich dir bestimmt erstmal nein gesagt, das hätte ich nicht gewollt. Also Gott ist klug, er leitet uns durch Freude und ist auch sanft mit uns, wenn es um Herausforderungen geht und geht angemessenen Schrittes mit uns um. Der Heilige Geist, was ist er noch? Ein Geist der Sohnschaft, der uns mit Gott als Vater vertraut macht. Die Bibel sagt, durch ihn rufen wir, Abba, lieber Vater. Wir sind so richtig kindlich, auch wenn wir schon so mehr oder weniger groß, alt, gereift durch die Welt laufen, rufen wir Papa zu Gott durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist, der uns Gott als Vater offenbart. Der Heilige Geist, so sagt die Bibel, ist ein Geist der Liebe und der Heilige Geist macht Gottes Liebe für uns zugänglich. Römer 5,5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sind aufgewachsen, wir haben eine Prägung bekommen, wir sind vielleicht in die Kirche gegangen, vielleicht auch nicht. Wir hatten Eltern mit Fehlern, wir haben Dinge erlebt und haben durch diese Zeit, wenn wir denn geglaubt haben, dass es Gott überhaupt gibt, ein bestimmtes Bild von Gott. Wir haben eine bestimmte Vorstellung gehabt von ihm, wie er denn ist. Und die sieht beim Menschen sehr, sehr unterschiedlich aus. Und ganz oft ist es auch ein ganz negativ belegtes Gottesbild. Sodass du denkst, na ja, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie was falsch mache, dann kommt vielleicht der Krebs vom Himmel geflogen. Also so ganz Gedanken, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Neue Testament studiere und diesen Gott als Vater sehe. Die Bibel sagt, wenn schon wir, die wir böse sind, von unserer ursprünglichen Natur her böse sind, versagt haben, alle gesündigt haben, es nicht auf die Reihe gekriegt haben, Gott zu beeindrucken mit unserem tollen Wesen. Wenn schon wir unseren leiblichen Kindern gute Sachen geben, nicht ein Skorpion, wenn sie ein Ei wollen, ja, oder andere Dinge. Wie viel mehr, gibt ja zwei Stellen, an der einen geht es um den Heiligen Geist, wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, und in der anderen heißt es, wird der Vater denen Gutes geben, die ihn bitten. Das eine ist, weiß ich nicht, Lukas 7,11 und das andere Matthäus 11,13 oder genau umgekehrt irgendwo. Könnt ihr mal suchen, lest ihr mal beide Evangelien, habt ihr wieder studiert und dann habt ihr es gefunden. Gott ist gut. Gott liebt uns. Und wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, brauchen wir auch keine Angst haben, dass was anderes ankommt. Weil wir haben ja ihn gebeten und wir haben um den Heiligen Geist gebeten. So, und Gott ist jemand, der Gebet erhört. Und die Liebe Gottes kennenzulernen, die Erfahrung habe ich gemacht und mache sie mit Menschen, die ich begleiten darf, ist ein Prozess. Und manchmal ist der Liebestrank so ein bisschen leer und dann fährt man so ein bisschen trocken. Dann ist man auch vielleicht nicht ganz so nett oder weiß ich nicht. Aber der Heilige Geist ist der, der mir hilft, diese Liebe Gottes zu glauben, die muss ich nämlich auch glauben und zu empfangen, um mein Herz wieder ganz zu füllen, auch in meiner Beziehung als Tochter zu Gott, dem Vater. Der Heilige Geist, was ist er noch? Ein Geist der Kraft. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. Das klingt nicht so flüssig wie Zucht, was Bernd immer hinten dran hängt, aber ich finde das Wort, mir hilft das Wort Selbstdisziplin enorm weiter, so dass ich weiß, okay, Heiliger Geist, Da habe ich Lebensbereiche, da muss ich dran arbeiten, da muss ich mich disziplinieren. Du bist ein Geist der Disziplin. Herzlich willkommen. Lass uns gemeinsam vorangehen. Ja. Wir sind, sagt die Bibel in 2. Korinther 13, zur ständigen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist berufen. Und das Wort, was hier steht, heißt Koinonia. Habt ihr schon mal gehört? Gemeinschaft. 7 Sachen sind da drin, stecken da drin, und die habe ich euch mitgebracht. Der erste deutsche Begriff, den wir dagegen halten können, ist Gegenwart. Die liebevolle Gegenwart des Heiligen Geistes an sich soll mit uns sein. Das zweite, wie wir es auch bezeichnen können, Koinonia, heißt Zusammensein. Wir beten nicht zu ihm, unsere Anliegen, unsere Fürbitten tragen wir zu Jesus oder zum Vater, aber wir sind einfach mit ihm zusammen. Und drittens bedeutet das in diesem Zusammenhang, ich darf mich ihm mitteilen, ich darf dem Heiligen Geist mein Herz ausschütten. Ich kann ihm von meiner Freude und meinem Schmerz erzählen und er teilt das auch mit, was auf seinem Herzen ist. Es ist kein Monolog, es ist ein Dialog. Viertens kann das Wort Koinonia bedeuten, teilhaben an. Wir sind jetzt irgendwie Partner, Teilhaber. Er tut sein Werk und wir helfen dabei. Als weiterer Begriff steckt da drin Vertrautheit. Ich habe in einem Buch von John Bevere gelesen, er war ein ungläubiger Schuljunge und ein Klassenkamerad, ich denke es war so richtig sortiert, richtig, hat ihm von Gott erzählt. Und dann hat er ihn gefragt, ob er Gott kennt. Und um ihm zu helfen, zu verstehen, was das mit dem Kennen meint, hat er ihn gefragt, kennst du den Präsidenten von Amerika? Und dann hat er gesagt, ja, der heißt so und so, ist seit dann an der Regierung, hat eine Frau, Kinder und so weiter. Und dann hat er gefragt, kennst du deine Mutter? Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Und dann hat er ganz viele andere, persönlichere, intimere Dinge mitgeteilt. Und dieser gläubige Freund hat zu ihm gesagt, es geht nicht darum, Gott zu kennen im ersteren Sinn, zu wissen, es gibt ihn, da war mal Jesus, da gab es mal das Kreuz. Nicht hier um den Verstand, um dieses Wissen von irgendwelchen Informationen, sondern es geht darum, eine vertraute Beziehung zu haben zu Gott. Ja, und dann erzählt er weiter, jedenfalls hat er sich dann bekehrt durch das Zeugnis seines Klassenkameraden. Und es hat mir gut gefallen, dieses Bild, womit wir anderen Menschen erklären können, was meine ich denn damit, hab eine Beziehung zu Gott. Was willst du mir denn sagen? Es ist genau wie im richtigen Leben, eine Beziehung zu haben zu einem anderen Menschen. Am Anfang kennt man sich noch nicht so gut, man lernt sich kennen, man verbringt Zeit miteinander, langsam entsteht Vertrauen, so wie in der Ehe oder in der Partnerschaft. Man verliebt sich und dann geht man los, macht die Erfahrung, der andere ist zuverlässig, er ist da, wenn er was sagt, ist es wirklich so. Und dann wächst Vertrauen und wächst auch die Vertrautheit. Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, wir sollen die Gemeinschaft, die Koinonia, die Vertrautheit des Heiligen Geistes erleben. Der 6. Punkt, wie wir das in unser Verständnis transportieren können, ist, wir könnten sagen, es bedeutet Freundschaft. Der Heilige Geist sehnt sich danach, dein engster Freund zu sein. Und der 7. Punkt ist Kameradschaft. Kameradschaft ist jetzt nicht so Richtung Freundschaft gemeint, sondern Befehlshaber, so eine Art Kapitän, Chef in einem Trupp, aber er hat das Sagen. Das ist so gemeint. Denn wir wissen, seit Jesus die Erde verlassen hat, ist der Holy Spirit in charge, ist der Heilige Geist dran, hat er die Verantwortung. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen und auch die Briefe nachher an die Gemeinden, die Geschichte der Gemeinde oder das Zeitalter der Gemeinde ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes und seine Zeit. Die Apostelgeschichte, dieses Buch der Bibel nach den Evangelien, könnten wir auch nennen Taten der Apostel oder noch besser, die Taten des Heiligen Geistes oder das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Der Heilige Geist, der Jesus hier vertritt, der andere Parakletos, baut im Auftrag des Vaters und auf dem Fundament des Kreuzes auf. Und er schenkt Gaben. Gaben, damit wir wachsen. Das ist heute nicht unser Schwerpunkt. Aber ich will es zumindest ansprechen, weil es zu dem Thema natürlich dazugehört. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther im 14. Kapitel: Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Strebt danach, streckt euch aus nach dem, was der Heilige Geist hat. Sucht die Gaben, damit ihr selbst auferbaut werdet durch das Reden in neuen Sprachen in eurer Gebetszeit oder aber mit Auslegung für die Gemeinde, damit es ist wie eine Weissagung, wie ein Eindruck, den jemand hat und der nach vorne kommt und sagt, hey, ich denke, Gott zeigt das und das. Und das ist großartig, weil das Menschen auferbaut und Menschen mit Gott neu in Kontakt bringt und mit der Kraft Gottes. Verfolgung. Ein Beispiel ist mir dazu noch eingefallen. Wenn ihr auch wieder aus der Apostelgeschichte die Geschichte von Stephanus lest, dann finden wir ja, er war der erste Christ, der für seinen Glauben gestorben ist. Heutzutage sagen säkuläre Zeitungen, 160.000 Menschen im Jahr sterben auf der Welt, weil sie Christen sind. Sie werden ermordet, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen als Gott. Vielleicht sind es mehr, das ist so eine, weiß nicht, wie man das zusammengerechnet hat, so eine Zahl. Stephanus ist ihnen allen vorausgegangen. Er war der Erste, der da durch ist, der gesteinigt wurde. Und es ist so bewegend, wenn wir lesen, dass die Bibel sagt, er war voll des Heiligen Geistes und hat in den Himmel geguckt, bevor er gestorben ist. Und er hat Jesus gesehen und er hat den Vater gesehen, er hat den Thron gesehen. Und er war überhaupt nicht mehr beschäftigt, so erscheint es mir, mit den Brocken, die da flogen, die ihn verletzt haben, die seinen Körper kaputt gemacht haben und die ihn irgendwann auch umgebracht haben. Sondern er war voll schon beim Herrn. Und was sagt die Bibel? Er war voll des Heiligen Geistes. Stephanus war voll des Heiligen Geistes. Und er hat ihnen vergeben, er hat gebetet für seine Mörder. Und das ist tief bewegend und beeindruckend, finde ich. Jemand, der ja für uns Christen, die wir so in der charismatischen Ecke unterwegs sind, der Christenheit, recht bekannt ist und der auch viel über den Heiligen Geist gelehrt, gesagt, geschrieben hat, das ist der Benny Hinn. Vielleicht kennt ihr den, den gibt es auch im Fernsehen, glaube ich, immer noch zu sehen. Benny Hinn. Und eine Weile habe ich den nicht so gut leiden können, irgendwie, weil er so teure Uhren angehabt hat und immer mit seinen Anzügen und dem Stehkragen. Also ich weiß, ihr habt keine Vorurteile, ihr kennt sowas überhaupt nicht, aber also bei mir gab es da sowas und ich dachte eine Weile, nee, also weiß ich nicht. Und dann das Gerede und ja, wie auch immer. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und habe auch wirklich Buße getan und habe eine Menge gelernt. Ich habe auch seine Bücher gelesen, das sind ja schon Oldies und Klassiker. Guten Morgen, Heiliger Geist, habt ihr vielleicht gelesen. Wobei das Buch bei mir zweierlei ausgelöst hat. Das eine, boah, coole Sachen mit dem Heiligen Geist, da brauche ich mehr. Und auf der anderen Seite eine Frustration, weil ich die Erlebnisse, die Benny Hinn hatte, so nicht hatte. Es war also beides da. Und ich habe gelernt, dass ich einfach ein anderer Mensch bin und Gott mit mir anders umgeht und auch mir andere Sachen schenkt, als er es bei Benny Hinn tut. Und das ist wunderbar. Eine Sache aus dem Buch möchte ich uns lesen, weil er eine seiner Erfahrungen, die er gemacht hat mit dem Heiligen Geist, die für mich auf Apostelgeschichte 1,8 wieder hindeutet und eigentlich sagt, hey, der Heilige Geist ist nicht just for fun, dass er dich mal zu Hause aufs Sofa wirft und du dann so charismatisch, überschwänglich, euphorisch, weiß ich nicht. Ich liebe das. Es ist in Ordnung. Menschen fallen unter dem Geist. Körperliche Reaktionen gibt es, aber das ist nicht das, worum es geht, sondern der Heilige Geist ist dir geschenkt, damit du eine Stimme bist in dieser Welt für die, die noch verloren sind. Das ist der größte, nicht der einzige Punkt, aber der größte und wesentlichste Punkt, weil hier geht es um Leben und Tod. Da geht es um Wachstum, da geht es um Freude, da geht es um Genuss, da geht es um, dass wir uns weiterentwickeln, die wir schon gläubig sind. Aber das große Ding, was dahinter steht, ist, dass der Heilige Geist Menschen nach Hause holen möchte durch dich. Dass der Vater, dass die Stimme des Vaters ruft durch dich. Ja, und ich möchte euch das noch lesen. Es war 1974, schon ein paar Tage her. Wie alt warst du da? Gab's dich da schon? Nee. Ich war da eins. Also, da konnte ich ja sowas noch gar nicht erleben. Und wenn, dann hätte ich mich nicht dran erinnert. Das ist also auch wieder tröstlich. Er schreibt: Ich befand mich im Gebet, als ich plötzlich sicher war, dass der Geist Gottes in meinem Zimmer war und ich spürte, dass er weinte. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich muss gestehen, dass ich es nicht ganz begreife. Aber ich erinnere mich, dass ich auf den Knien lag, als ich seine Gegenwart spürte und merkte, dass er leise weinte. Die Erfahrung war so wirklich, dass ich buchstäblich meinen Kopf nach links wandte und sagte: Geist Gottes, warum weinst du? Dann begann plötzlich mein ganzes Wesen aufzuschreien. Es waren nicht mehr nur Tränen. Die Realität dessen, was ich spürte, war so überwältigend, dass ich anfing zu klagen. Das Gefühl kam ganz tief aus meinem Innern. Es war, als wäre mein Herz zerbrochen, wie bei einem Menschen, der gerade seinen Sohn oder seine Tochter verloren hat. Das tiefe Schluchzen hörte nicht auf. Ich weinte die ganze Nacht hindurch und konnte nicht schlafen. Und es ging weiter, nicht für Stunden, sondern für Tage. Es war nicht geplant und ich konnte ehrlich gesagt nicht verstehen, warum mir so unkontrollierbar die Tränen kamen. Diese Erfahrung hielt insgesamt über 3 Wochen an. Die Last wurde immer schwerer. Ich fühlte, als hätte mir jemand eine 10 Zentner schwere Last auf meinem Rücken festgebunden, zugegürtet, mit einem Schloss versehen und in dem Kampf, mich zu befreien, allein gelassen. Es war, als wäre ich mit einer bedrückenden, schweren Last von Trauer beladen. Nur so kann ich es beschreiben, ein riesiges Gewicht der Trauer. Da war ich nun, ich trauerte, ohne zu wissen, warum, am Boden zerstört und versuchte, den Grund dafür herauszufinden. Ich schaute auf und sagte: Warum, Herr? Ich betete, um von dieser unerklärlichen Last auf meinen Schultern befreit zu werden. In diesem Moment verwandelte der allmächtige Gott die schwere Trauer in eine Last für verlorene Menschen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Es begann damit, dass ich den Heiligen Geist fragte: Warum weinst du? Und endete damit, dass ich eine Last für die Verlorenen bekam, die mein Leben verändert hat und mich bis auf den heutigen Tag nicht verlassen hat. Nach diesem Erlebnis bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der Heilige Geist um diese Welt trauert. Ich bin völlig überzeugt davon, dass er mit Tränen in den Augen nach Dienern sucht, die Gottes Liebe weitergeben. Ich glaube, dass das Vaterherz Gottes zerbrochen ist über die Nöte der Menschen. Vielleicht hat er mir in jenen Wochen erlaubt, einen winzigen Einblick in seinen Schmerz für die verlorenen Menschen zu gewinnen. Einfach bis dahin. Und das hat mich sehr bewegt. Wenn wir an den Heiligen Geist denken, er ist ein schenkender Geist. Er füllt uns mit der Liebe Gottes. Und wir gewinnen, wenn wir mit ihm unseren Weg gehen, wenn wir ihn nicht ignorieren. Und viele Christen ignorieren den Heiligen Geist. Sie nehmen ihn gar nicht wahr, sie reden nicht mit ihm. Sie bauen keine Beziehung, keine Freundschaft auf mit ihm. Und ich möchte gerne, dass wir anders sind. Ich möchte gerne, dass wir uns entscheiden und dem Heiligen Geist eine Erlaubnis geben heute Nachmittag. Wenn ihr das wollt, können wir gleich dafür beten. Ich will dich, Heiliger Geist. Ich will dich nicht ignorieren. Ich will dich ganz ernst nehmen. Ich will das empfangen, was du für mich hast. Aber ich bin auch bereit, mich senden zu lassen. Ich bin auch bereit, die Verantwortung, die immer auch mit jedem Geschenk einhergeht, das wir empfangen, ganz ernst zu nehmen und im Gebet und auch ganz praktisch im Reden, Hingehen, Handeln, Dienen da zu sein für andere, für meine Geschwister und ganz besonders für die Leute, die Gott noch nicht kennen. So, das ist, glaube ich, was Gott uns heute Nachmittag einfach sagen möchte, dass wir darin wachsen sollen und dass wir ihm die Erlaubnis geben. Der Heilige Geist, hat jemand mal gesagt, ist ein Gentleman. Der drückt sich dir nicht auf. Der wartet einfach. Und wenn wir ihm erlauben und wenn wir ihn einladen, dann handelt er, dann kommt er und dann wirkt er. Und das ist ganz, ganz großartig. So, lass uns doch gemeinsam vor Gott stehen. Und ich möchte gerne einfach beten. Und weiß nicht, Marcel, haben wir ein bisschen Musik von CD? Etwas Dezentes, nicht rockig, sondern irgendwas ganz Geschmeidiges, für das uns hilft, so einen Klangteppich zu haben, einfach in dieser Zeit des Gebets. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. Vielleicht streckt ihr die Hände aus oder hebt die Hände so geöffnet zu Gott, so wie es gerade zu dir passt. Aber möchte ich einladen, dass du in eine Haltung, in eine innere Haltung und auch vielleicht in eine Körperhaltung kommst, wo du sagst, Gott, ich bin bereit, etwas zu empfangen jetzt von dir. Heiliger Geist, ich will etwas empfangen von dir. Und Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du diesen harten Weg des Gehorsams bis in den Tod gegangen bist für mich. Jesus, ich möchte dich ehren als meinen Retter zuallererst. Ich möchte dich ehren als deren, der mich wie so ein Nagel im Dreck rausgezogen hat, hochgehoben hat und an sich gezogen hat. Gott, ich möchte dir danken. Gott, Vater, dir möchte ich danken, dass wir durch den Heiligen Geist Kindschaft erleben, Sohn und Tochterschaft erleben, dich Papa, lieber Vater nennen dürfen. Und ich bete, Gott, dass du uns jetzt einfach dienst, durch deinen Geist, Vater. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt füllst mit deiner Liebe. Ich bete, Gott, dass du uns hilfst, alle Vorurteile, alle Ärgernisse, alle Kränkungen, alle Sorge, alle Last, alle Probleme, die sich auftürmen wollen in unserem Leben, abzulegen, loszulassen und uns einfach jetzt zu öffnen dafür, dass wir empfangen von dir. Und lieber Heiliger Geist, ich möchte sagen, dass ich dich schätze, dass ich dich liebe und dass ich dich will. Ich will deine Herrschaft über meinem Leben, meinen Gedanken. Ich will, dass du regierst in mir. Ich will, dass du regierst in dieser Gemeinde, Herr. Ich will, dass du das, was im Himmel für uns geplant ist, auf der Erde zustande kommen lässt. Wille Gottes, geschehe, so wie du im Himmel geschehst, hier auf der Erde, hier bei uns, gerade auch heute Nachmittag. Und Heiliger Geist, ich strecke mich mit meinen Geschwistern aus nach dir und ich bekenne dich, ich brauche dich und ich will dich und ich will mehr von dir. Lass uns doch ein paar Augenblicke, vielleicht kannst du die Musik einen Tick lauter machen, Marcel, ein paar Augenblicke vor Gott sein und sag du Gott, wie es dir ist. Sag du Gott, was du brauchst, was du möchtest und lade den Heiligen Geist ein, dir neu zu begegnen, dich neu zu füllen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.